Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne mitlesen. Zwei Stellen möchte ich mit uns lesen und sie dienen uns so etwas wie als das Basis, als eine Basis oder als Fundament für unsere Betrachtung heute. Einmal 2. Timotheus 3, 16 bis 17, ein Ausschnitt der Heiligen Schrift, das wir sehr gut kennen. Es geht um die Schrift, die Heilige Schrift. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Folgendes wird gesagt, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Und aus Psalm 119, ich lese uns den 16. Vers, es wird gesagt, ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. So, heute Morgen möchte ich gemeinsam mit euch ein sehr aktuelles, ein sehr wichtiges Thema ansprechen. Ich möchte über die Zulänglichkeit der Bibel mit uns nachdenken. Und auch heute geht es nicht darum, was haben Menschen, kluge Menschen über die Bibel gesagt? Es geht darum, was sagt die Bibel über sich selbst? Was sagt sie zu diesem Thema ihrer eigenen Zulänglichkeit? Ist die Bibel genug? Ist die Bibel zuverlässig genug für uns in allen unseren Lebensfragen? Unser Leben als Christen ist ja auf diesem Wort Gottes gebaut. Das ist das Fundament unseres Glaubenslebens und deshalb ist es natürlich wichtig, diese Frage auch beantwortet zu haben, ist die Bibel genug? Reicht die Bibel aus? Ja, ist die zuverlässig genug? Und ihr Lieben, wir hören in den Medien von den modernen Wissenschaftlern genug an Widerspruch zu dem, was eigentlich die Heilige Schrift sagt. Und da müssen wir entscheiden, ja, wem glauben wir mehr? Nehmen wir zum Beispiel die Lehre der Evolution. Ja? Ich meine, was für ein Quatsch wurde manch einem von uns, der öffentliche Schulen besucht hat, beigebracht. In Russland, in der Sowjetunion, das hat mich überhaupt nicht gewundert, dass die an die Evolution glaubten. Ja, dass die das gelehrt haben. Ich bin nach Deutschland gekommen, genau dasselbe. Und als Teenager denkt man, wenn die Kommunisten dasselbe lehren wie hier in Deutschland, im demokratischen Deutschland, dann muss es schon stimmen. Ja? Alles ist durch einen Urknall entstanden, stellt euch vor. Und der Mensch war vor Millionen, Milliarden von Jahren eine Zelle gewesen, und dann ist aus dieser Zelle ein Affe geworden und aus seinem Affen wurde dann ein Mensch. Ich meine, Und dann mit 13, 14 habe ich zum ersten Mal das Evangelium gehört, zum ersten Mal gehört, dass Gott die Welt geschaffen hat, habe ich mir gedacht, das macht eigentlich mehr Sinn, als was die uns dabei gebracht haben. Aber, ich konnte das nicht richtig einordnen. Ja, weil ich I was brainwashed, wie man sagt. Und viele Menschen werden heute genau das. Das Gehirn wird gewaschen mit so einem Müll. Ja, ist unglaublich. Und bei dieser Lüge ist ja nicht stehen geblieben. Wie viel an Unwahrheit wird uns heute um die Ohren gehauen in den Medien von den sogenannten Wissenschaftlern und Spezialisten und wer weiß nicht. Aber nicht nur das, auch von der Kanzel. So, der moderne Mensch, ihr Lieben, wird heute systematisch belogen und in die Irre geleitet. So, unsere sogenannten Experten sagen uns heute, es gibt insgesamt 72 Geschlechter. Habt ihr das gewusst? Ganz einfach. Geht einfach in den Computer, in die Suchmaschine. Ich habe das mal gemacht, als ich das hier vorbereitet habe, die Predigt vorbereitet. Ich bin in den Computer gegangen, in meine Suchmaschine Google und habe eingetippt, wie viele Geschlechter gibt es? 72. Das ist das Konsensus dieser Welt, der Wissenschaftler. Es gibt 72 Geschlechter. Und diese Experten versichern uns dann auch, oh, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wirklich? Und dann ist es auch okay, wenn ein Mann gegen eine Frau boxt, wie jetzt bei der Olympiade, und die Frauen zusammenschlägt. Ja? Wenn ihr das mit eurer Frau machen würdet, kommt ins Gefängnis. So, nennt euch einfach Olympia-Athlet. Und dann könnt ihr eure Frau zusammenschlagen. Ich mache natürlich Quatsch. Ich schlage meine Frau ja auch nicht. Aber merkt ihr, was das für ein Unsinn ist, was uns da beigebracht wurde? Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt in der Schule, aber ich habe das erlebt. Ja? Und es ist doch ganz einfach. Wenn ich mir meinen Computer anschaue, ja, einmal hat man da die Hardware, also diese, das, was man sieht, die Tastatur, Bildschirm und dann die Festplatte und wer weiß nicht, noch alles. Und dann ist da im Computer auch noch die Software. Software macht den dass man schreiben kann, dass man E-Mails schicken kann und so weiter und so weiter. So, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, dein Computer ist zufällig entstanden in irgendeiner Garage. Ja? Ich würde mit so einem Menschen nicht mehr sprechen wollen. Wie kann man so dumm sein? So, das Leben, ihr Lieben, unser Organismus ist viel komplizierter wie so ein Computer. Und nun wird uns aber beigebracht, ist alles Zufall. Ein Urknall, bum, 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 ja, und plötzlich sind wir hier mit unseren blauen Augen, mit unserem Verstand, sodass wir Poesie schreiben können, Bücher lesen können und so weiter. Was für ein Quatsch, was für eine Verführung. Aber das ist nicht das Schlimmste, ja, dass der Weltmensch der Lüge glaubt. Das wirklich Schlimme ist, dass viele Christen das tun. Ja? Weil, warum ist das so? Weil sie ihre Bibel nicht kennen und deshalb auch eben dieser Lüge glauben. Sie kennen vielleicht ein bisschen die Bibel, sie kennen all die Verse, die sie segnen. Ja, diese Verse lese ich nur, alles andere lese ich nicht. Ja? Und dann kommt es eben, dass die Menschen verwirrt sind. Sie hören was in den Nachrichten, CNN hört bloß nicht CNN. Das ist so ein Unsinn. Ja? Lest lieber die Bibel. Und dann werden sie verwirrt. Ja? Weil sie nicht mehr vertrauen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Vollkommen, das ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und es ist ganz klar, die Welt ist ja dem Vater der Lüge unterworfen. So, ist überhaupt kein Wunder, dass wir belogen werden von rechts und links. So, deshalb wollen wir heute gemeinsam die Bibel aufschlagen und darüber nachlesen, was sie zu diesem Thema der eigenen Genügsamkeit sagt. Es ist erstaunlich zu sehen, ja, dass viele Christen heute im Mystizismus, im wissenschaftlichen Denken und Psychologie und sogar im Okkultismus stecken. Warum ist das? Ganz einfach, weil sie denken, dass die Bibel nicht ausreicht. Man glaubt heute noch etliche Elemente oder Lehren oder Gedanken oder Techniken der Bibel beifügen zu müssen. Und dieses Dazufügen zu der Bibel, ihr Lieben, ist kein kleines Problem, das wir übersehen können. Es ist eine ernste Angelegenheit. Das Wort Gottes als nicht zureichend abzutun, ist eine gravierende Sünde. Der große Reformator John Calvin, er sagte Folgendes: Wir schulden der Schrift die gleiche Ehrfurcht, die wir Gott schulden. Wir schulden der Schrift der Bibel die gleiche Ehrfurcht, die wir Gott schulden. Und wir verstehen das. Es ist ja sein Wort. So, wenn sein Wort sich irrt, dann irrt sich Gott. Und wenn Gott sich irrt, dann ist er nicht Gott. Ganz einfach. In manchen Gemeinden heute, ihr Lieben, wird die Bibel kaum aufgeschlagen. Hier schon. Ja, wir schlagen die Bibel auf, wir lesen gemeinsam die Bibel. Wenn ich was Falsches sage oder falsch lese, werde ich korrigiert und das ist gut so. In manchen Gemeinden wird die Bibel gar nicht aufgeschlagen. Ja? Und dann haben wir solche Prediger, die können wunderbar predigen, die können wunderbar sprechen, aber es ist nicht das Wort Gottes, es sind ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Gefühle und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das ist eigentlich eine Tragödie, ja, dass Menschen selbst in der Gemeinde von der Kanzel aus verführt werden. Ich habe euch diese Geschichte schon erzählt von einem Freund, der auf dem Bibelseminar in Los Angeles gewesen ist. Und er ist ein Deutscher und er saß dort am ersten Tag des ersten Semesters und neben ihm saß auch ein deutscher Kamerad, der aus Deutschland extra gekommen ist, und um an dem Master's Seminary zu studieren. Und sie haben sich angefreundet und stellte sich heraus, sein Freund kommt, hat in Hamburg studiert, Theologie studiert, und jetzt wollte er, um sein Englisch zu verbessern, auf dem Master's Seminary studieren. So, der Lehrer kommt rein und sie warten drauf, was er als erstes sagt. Und das Erste, was der Lehrer sagt, ist: Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen. Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen. Und dieser Nachbar von meinem Freund, der neben ihm saß, sagt: Was? Ihr lest hier die Bibel? So, er kam vom Seminar in Hamburg, hat das absolviert. Was haben die da gelesen? Die haben die Bibel nicht gelesen. Die haben all diese Verbrecher gelesen, wie Bultmann und wie sie alle heißen, was sie über die Bibel gesagt haben, anstatt die Bibel zu studieren. So, heute Morgen wollen wir uns einige Bibelstellen ansehen, ja, die diese Wahrheit der Genügsamkeit des Wortes Gottes für uns unterstreichen. Und am nächsten Sonntag wollen wir dann weitermachen. Manche denken sich, das ist aber nicht aufrichtig. Ja? Wir beweisen die Bibel mit der Bibel. Was ist das? Das macht man nicht. Ihr Lieben, das ist das Letzte, was ich machen will, was mir in dem Sinn liegt, die Bibel beweisen zu wollen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Schaut mal, wir suchen ja auch keine Beweise für eine Bedienungsanleitung unseres Fernsehers. Oder? So, wenn ihr einen Fernseher gekauft habt, aufgebaut habt, sagt ihr nicht: Oh, hier ist eine Bedienungsanleitung, wer weiß, wer sie geschrieben hat. Hat er wirklich auch einen Doktortitel gehabt oder dies oder jenes? Nein, was macht ihr? Ihr lest einfach und dann probiert ihr das aus und seht: Hey, das funktioniert. Und genauso ist das mit der Bibel. Wir lesen die Bibel und wir schauen, ob es funktioniert. Wir gehen auf diese Bibel, auf das, was hier geschrieben steht, im Gehorsam ein, und dann sehen wir, ob das wirklich auch funktioniert in unserem Leben, was die Bibel sagt. So, das ist das Letzte, was mir im Sinn liegt, die Bibel beweisen zu wollen. Ja? Die Bibel ist die Bedienungsanleitung Gottes für unser Leben als Mensch. Und anstatt sich hinzusetzen und herauszufinden, ob sie funktioniert, anstatt sie zu lesen, wollen die modernen Menschen heute Beweise haben, ob es wirklich das Wort Gottes ist. So, anstatt die Beweise für die Bibel zu suchen, wollen wir heute Morgen die Bibel für sich sprechen lassen. Und ein guter Anfang ist es, so denke ich, das einmal zu lesen, was wir in dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5 finden. Lass uns das gemeinsam aufschlagen. Eine wunderbare Stelle, 2. Korinther 3, Vers 5. Der Apostel Paulus, stehend in der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber etwas zu denken als von uns selber, und das könnt ihr jetzt unterstreichen, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Wir lesen das und wir denken: Okay, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass unsere Tüchtigkeit von Gott ist? Wenn wir uns das Wort im Griechischen anschauen, dann sehen wir, dass dieses Wort, das hier mit Tüchtigkeit übersetzt wird, in manchen Übersetzungen ist es Genügsamkeit, in manchen Übersetzungen ist es Fähigkeit, aber die Wurzel dieses Wortes ist ausreichend oder zureichend. So, es könnte also heißen, unsere Genügsamkeit, unsere, ich weiß nicht, ob es das deutsche Wort gibt, das deutsche Wort gibt es nicht, das habe ich mir gerade ausgedacht, das will ich gar nicht sagen. Also, es geht hier um die Genügsamkeit vor Gott. Ja? So, wo liegt diese Genügsamkeit? Liegt sie in Menschenweisheit? Liegt sie in dem menschlichen Verstand, dass wir nun plötzlich ganz genau wissen, oh, wenn ich so und so lebe, dann nimmt mich Gott an. Ja? Und das ist schon die Wahrheit. Die Antwort ist, unsere Tüchtigkeit, unsere Genügsamkeit ist von Gott. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass unsere Fähigkeit, ein Leben nach dem Plan Gottes zu leben, ganz alleine von Gott auch kommt. Aha, das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir hier haben, lesend diesen Vers. Gott macht den Menschen fähig oder tüchtig, ein Leben zu führen, das sinnvoll und gottverherrlichend ist und ausgefüllt ist mit Sinn. Ja? So, und die Frage ist natürlich jetzt, wie macht Gott das ganz praktisch? Wie macht Gott uns fähig und tüchtig dazu? Wir wissen das. Einmal durch den Heiligen Geist, den wir bekommen in der Wiedergeburt, bedeutend, aber zum anderen auch in dem Worte Gottes. In der Bibel oder durch die Bibel, die für uns als ein Kompass dient in diesem moralischen Schweinestall der Welt. Sehr wichtig. Schaut mal. Und das verstehen wir, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir unser Leben betrachten. Schaut mal, weil wir Christen sind, ja, weil wir die Wiedergeburt erlebt haben, leben wir eigentlich in einer Realität, wir singen davon, dass wir Pilger sind, wir singen davon, dass wir Durchreisende sind in dieser weltlichen Zeit, wir gehören nicht mehr zu der Welt. So, wir leben in einer Realität, in welcher die Hilfsquellen für dieses Leben als Christ, gottgefälligem Leben, göttlicher Natur sein müssen. Wir als wiedergeborene Christen leben also in einer Realität, für die die menschliche Weisheit keinen Zugang hat und deshalb auch keine Hilfsquelle sein kann. Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir als Christen sagen, wie Paulus seinerzeit gesagt hat, Sterben ist für uns Gewinn. Was wird ein Weltmensch denken? Was wird ein Weltmensch denken, wenn er das hört? Er wird denken, ihr seid doch nicht mehr ganz dabei. Ja? Sterben ist für uns Gewinn. Weltmensch wird das nicht verstehen. Ja, warum denn nicht? Weil sein Verstand ihm keine Informationen zu dieser Aussage liefern kann. Das Einzige, was er sagen kann, das ist Quatsch, wenn er freundlich ist. Und wenn ihr mir nicht glaubt, nächstes Mal, wenn ihr zu eurem Arzt geht, Hausarzt, dann sagt ihm das. Lieber Doktor so und so, Sterben ist für mich eigentlich Gewinn. Und dann schaut einmal, was passiert. Ja, wie der Mensch reagiert, wie euer Doktor reagiert. Wenn er gläubig ist, wird er euch umarmen und sagen Halleluja. Und ein nichtgläubiger Arzt, wenn er freundlich ist, wird er ganz verlegen weggucken und nichts sagen. Ja? So, wenn es also um geistliche Angelegenheit geht, ist der menschliche Verstand, ist die menschliche Philosophie überhaupt keine Hilfe. Alles, was wir über geistliche Angelegenheiten wissen müssen, das haben wir in dem Wort Gottes. Das kriegen wir nicht automatisch, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Deshalb haben wir das Wort Gottes. Das heißt also, für alle geistliche Angelegenheiten und das geistliche Leben, geistliche Verhalten eines Christen in der Welt, finden wir die Anweisungen in dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist dazu ausreichend. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, unsere Genügsamkeit kommt von Gott. Oder wie die Neue Genfer Übersetzung das sagt, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Und er spricht nicht nur von seinem Dienst als Apostel, er spricht von dem ganzen Leben als ein Mensch Gottes in dieser Welt. Unsere Befähigung verdanken wir Gott. So, in allen geistlichen Angelegenheiten, wenn es mit der Gemeinde zu tun hat, wenn es mit dem Leben und der Seele des Gläubigen zu tun hat, wenn es mit den Auseinandersetzungen, Lebensfragen des Menschen zu tun hat, ist die Heilige Schrift die Quelle schlechthin. Sie ist ausreichend, um diese Bereiche zu handhaben. Wir brauchen keine Psychiater, wir brauchen keine Psychoanalyse, wir brauchen keine Experten, die uns versichern, dass es 72 Geschlechter gibt. Wir brauchen nur das Wort aufzuschlagen und es zu lesen. 1. Mose 1, Vers 27 zum Beispiel steht geschrieben: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 2, nicht 72. Ganz einfach. Und doch tun sich manche Christen schwer und die denken, kann das wirklich sein, dass das, was die Heilige Schrift da sagt, vielleicht wir als Menschen entwickeln uns ja weiter. Hier haben wir wieder die Entwicklung, wir entwickeln uns ja weiter, auch in unserem Verstand. Es ist keine Entwicklung, ihr Lieben, es geht einfach, ich denke, eher runter als, was ist das Gegenwort von Entwicklung im Deutschen? Deterioration. Im Englischen, ich kann das kaum aussprechen. Ja? Es wird eigentlich immer schlimmer mit dem Verstand des Menschen als besser. Und das ist natürlich, wenn man sich von Gott abwendet, von dem abwendet, was er in seinem Wort sagt, wird der Mensch nicht besser. Er wird schlechter. Es wird schlimmer um ihn. Ja? Nun, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und das ist wichtig für uns als Gläubige, das auch festzuhalten, was das Wort Gottes sagt. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 8. Ein absolut wichtiger Vers, den wir unbedingt unterstreichen müssen, den wir im Glauben annehmen müssen. Wunderbarer Vers. Es wird zunächst einmal gesagt, Gott aber ist mächtig, steht bei mir in der Übersetzung, Gott aber ist mächtig. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott ist mächtig. So, hier wird als allererstes von der Fähigkeit Gottes gesprochen, von dieser innewohnenden Vollmacht Gottes gesprochen, Dinge zu tun, die niemand sonst tun kann. Er ist mächtig, er hat Kraft, außerordentliche Leistungen zu tun und zu sagen, ja klar, das verstehe ich, Gott ist souverän, er kann machen, was er will. Was sagt der Vers weiter? Schaut immer. Wozu ist Gott mächtig? Gott ist aber mächtig, jede Gnade, achtet drauf, steht geschrieben, jede Gnade, nicht eine Gnade oder vielleicht zwei Gnaden, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, also nicht nur in einigem, sondern in allem, alle Zeit, also nicht nur manchmal, sondern alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid, zu jedem guten Werk. Im modernen Deutsch würde das heißen, das ist der Hammer, was wir hier lesen. Das ist absolut gewaltig. Das ist ein Vers, eine Aussage in der Schrift, voller Superlativen, sagt man. Ja? Superaussagen. Gott ist in der Lage, mit jeder nur erdenklichen Gnade uns zu überschütten, also nicht nur tropfenweise, zu überschütten, sodass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und somit auch zu jedem guten Werk geschickt. Das sagt das Wort Gottes. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So, und jetzt kommen die Menschen und sie wollen uns weismachen, dass das Wort Gottes nicht genug ist. Ja? Ich muss diese und jene Philosophie noch haben. Ich muss jene und diese Menschenweisheit haben und diese Verfahrensweise, um ein bestimmtes Problem heranzugehen. Diese Menschen, Christen, begreifen das nicht, dass in solch einem Verhalten sie eigentlich gegen Gott sündigen. Der sagt, ich allein bin in der Lage, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und wir stellen fest, unsere Genügsamkeit, erfülltes, gottgefälliges Leben beginnt und endet mit Gott. So, und lasst uns nun dieses Verständnis unserer Genügsamkeit in Gott und aus Gott etwas erweitern. Und der Schwerpunkt heute den wir machen, liegt auf dem Worte Gottes. Ja? Und lasst uns deshalb weitere Zeugnisse über die Schrift auch hören. Zuallererst, und wir wissen das sehr, sehr gut, wenn wir die Heilige Schrift lesen und auch auswendig lernen, wenn Jesus von der totalen Heiligung der Gläubigen spricht, von der totalen Absage zur Sünde, bittet er Folgendes vor dem Vater. Übrigens ist Heiligung für uns wichtig als gläubige Menschen. Ist Heiligung wichtig? Natürlich. Natürlich ist es wichtig. Hebräer sagt, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. So, das ist nicht gut. Das heißt, Heiligung ist wichtig. So, und jetzt betet Jesus, Johannes 17, Vers 17, wir alle kennen diesen wunderbaren Vers. Er betet für seine Jünger und eigentlich für uns auch, die wir Nachfolger Jesu Christi sind. Er betet, heilige sie durch die Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit. Ja, das ist der Zustand, den wir anstreben müssen als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, unsere Heiligung, wir wissen das. Und es ist gut, dass Jesus hier nicht stehen bleibt. Ja, heilige sie durch die Wahrheit. Er macht weiter. So, wenn er hier stehen geblieben wäre, dann wäre es unsere Aufgabe gewesen zu fragen, naja, wie geht das eigentlich mit der Heiligung? Was müssen wir dazu tun oder was gehört dazu zu dieser Heiligung? Nein, Jesus bleibt hier nicht stehen, sodass wir dann rätseln sollen, sondern er macht weiter. Er sagt schlicht und einfach, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Oh. Schau dir mal, dein Wort, Gottes Wort ist die Wahrheit. Das ist eine absolut wichtige Aussage für uns. So, wir schlussfolgern daraus. Die Heiligung ist das Werk Gottes in uns durch die Bibel, sein Wort. Natürlich gehört da auch der Heilige Geist, der in uns wohnt, aber wir gehen davon aus, wenn wir wiedergeboren sind, dass er in uns lebt. Aber sehen wir die Bedeutung des Wortes Gottes für unser Leben, wenn der Heilige Geist in uns lebt? Heilige in unserer Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist ja das Interessante. Ihr könnt euch auch an diese Begebenheit erinnern, als Jesus vor dem Pilatus stand und Pilatus fragt, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Jesus steht vor ihm. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, guckend wahrscheinlich von Jesus weg, was ist die Wahrheit? Und das ist genau, was die Menschen heute auch machen mit der Heiligen Schrift. Die sagen sich, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das, was ich mir als Wahrheit denke oder fühle. Das ist doch Unsinn. Aber das ist, was die Menschen denken. Warum denken sie so? Warum fühlen sie so? Weil sie sich von dem Wort Gottes abwenden und sagen, die Bibel ist nur ein Werk des Menschen. Ist es nicht. Die Heilige Schrift ist eben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann uns und wird uns heiligen. Ja, wenn wir dieses Wort lesen, wenn wir es annehmen, wenn wir es in unserem Leben einsetzen, ja, gebrauchen und von diesem Wort auch leiten lassen. So, wenn Menschen kommen und sagen, ja, ist schon gut, die Bibel ist nicht schlecht, eignet sich gut für unser Leben als Christ, aber wir müssen dies und dieses haben. Wisst ihr, das ist okkult. Ja? Wenn Menschen plötzlich kommen und sagen, oh, die Bibel ist wichtig, aber die Visionen von Joseph Smith sind genauso wichtig. Wisst ihr, wovon ich rede? Von den Mormonen. Hab mit jungen Mormonen gesprochen, nette Menschen, absolut nette Menschen, die kommen wunderbar gekleidet. Die sind so freundlich, ist unglaublich, sind verführt, weil sie sagen, oh ja, die Bibel ist wichtig. Und sie haben auch die New oder King James Version, aber die sagen, genauso wichtig wie die Bibel sind eben diese Visionen, die Joseph Smith hatte. Und nicht nur das, ihr Lieben, hört mal genau hin. Das habe ich aus dem Mund dieser Mormonen gehört, mit denen ich gesprochen habe. Junge Kerle. Die sagt, ich habe die gefragt, eigentlich war ich mit Oleg Siemens, Oleg hat sie gefragt, wie ist es aber, wenn ihr einen Widerspruch erkennt zwischen dem, was die Bibel sagt, also eure King James Version, und dem, was Joseph Smith sagt. So, was überwiegt? Die Bibel oder das, was Joseph Smith gesehen oder geschrieben hat? Und die sagen sofort, das, was Joseph Smith gesehen hat. Das ist Okkult, ihr Lieben. Nicht nur das. Römisch-katholische Kirche, die nun alle Christen auffordert zu kommen und zu sagen, oh, wir sind doch im Grunde genommen Brüder und Schwester. Ihr Lieben, das sind wir nicht. Ja, es gibt unter den Katholiken wirklich wiedergeborene Menschen, aber wenn sie dieses eine nicht verstehen, und das ist, was die römisch-katholische Kirche macht, die sagen, genauso wichtig wie die Bibel sind die Überlieferungen der römisch-katholischen Kirche. So, die stellen das Wort des Menschen, die Überlieferung der römisch-katholischen Kirche neben dem Wort Gottes, ihr Lieben, das ist okkult. Das geht nicht. Und manche Menschen, die sind besonders schlau, die sagen, oh ja, das Wort Gottes ist wunderbar, aber du musst deinen gesunden Menschenverstand auch haben. Ihr Lieben, das ist mehr als Okkultismus, das ist Dummheit. Was sagt Jesus selbst? Jesus sagt, mache sie vollkommen in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. So, als der Apostel Paulus den Korinthern geschrieben hat, schrieb er, dass der Geist Gottes, der in den Korinthern lebte, das ist auch interessant, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Er sagt, der Geist Gottes ist in euch, er nennt sie Brüder, er nennt sie Geschwister. Und er sagt, dieser Geist offenbart, wenn sie das Wort Gottes lesen, die Lehre Gottes in ihnen. Ich lese das einmal, 1. Korinther 2, Vers 13, 1. Korinther 2, Vers 13. So diese Worte, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, da haben wir es, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, was der Apostel Paulus hier sagt. Die Weisheit Gottes wird uns durch den Heiligen Geist vermittelt. Das bedeutet, wenn wir diese Voraussetzung nicht haben, den Heiligen Geist in uns, dann können wir die Bibel lesen, so oft wir wollen, so wie wir wollen, wir werden es nicht verstehen. Wir werden es nicht glauben, wir werden es in unserem Leben nicht anwenden. Vielleicht einiges, wo wir denken, oh, das ist prima, das können wir tun. Ohne den Heiligen Geist, ja, ist die Bibel nicht allzu viel wert. Sag mal so, nicht allzu viel wert. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich möchte ein Beispiel bringen, das werdet ihr sehr gut verstehen. Es gibt Menschen, vielleicht habt ihr solche Menschen kennengelernt, die haben keinen Geschmackssinn. Habt ihr solche kennengelernt? Die keinen Geschmackssinn haben. So, die können einen wunderbaren Steak essen und die sagen, das schmeckt wie Pappe. Ja? Ich habe solche Menschen kennengelernt. So, wenn wir solch einen nehmen, der keinen Geschmackssinn hat und einen, der einen Geschmackssinn hat, auch nebeneinander stellen und sagen, okay, hier hast du eine wunderbare Eiscreme. Was ist die leckerste Eiscreme, die ihr kennt? Häagen-Dazs? Häagen-Dazs? Habt ihr die probiert? Ist gut? Schmeckt euch gut? So, der eine, der den Geschmackssinn hat, wir fragen ihn, wie schmeckt das? Er wird sagen, boah, fantastisch, gib mir mehr. Der andere ohne Geschmackssinn, was wird er sagen? Das schmeckt genau wie alles andere, wie Pappe. So, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist nicht die Eiscreme. Die leckere Eiscreme, was ist es? Der eine hat einen Geschmackssinn, der andere nicht. Das ist der Unterschied. Und genauso ist das mit den Menschen, zwei Menschen. Sie lesen die Bibel, der eine hat den Heiligen Geist und er sagt, das ist herrlich, das ist wunderbar. Ohne den Heiligen Geist, der Mensch sagt, das ist absolute Quatsch, das ist doch Unsinn. So, der Unterschied ist nicht das Wort Gottes, der Unterschied ist, ob der Heilige Geist in einem Menschen lebt. Ja? Schauen wir weiter, was der Apostel Paulus schreibt, den ersten Korintherbrief. Auch wichtig. Und das ist eigentlich mein, das ist was ich heute unterstreichen will im Zusammenhang der Lehre über die Heilige Schrift. Ihr Lieben, wenn der Heilige Geist in einem Menschen nicht lebt, wenn ein Mensch die Wiedergeburt nicht erlebt hat, der wird das Wort Gottes nie und nimmer verstehen. Und er kann so gut wie er will, so klug wie er will, Bücher darüber schreiben und. Und wir haben sehr viele Theologen, wir haben sehr viele Theologieprofessoren, die Wiedergeburt nicht erlebt haben und die wunderbare Bücher über die Bibel schreiben, die eigentlich Müll sind, Müll. Und deshalb, wir sehen das oft in den Seminaren, in den Bibelschulen, die Bibelschüler müssen sich mit dem auseinandersetzen, was diese Verbrecher, wirklich geschrieben haben und nicht, was die Bibel sagt. Und das ist die Tragödie. Und dann werden diese Bibelschüler, Seminaristen auf die Gemeinden losgeschickt. Und dann ist es auch so, oh ja, die können wunderbar reden, die können wunderbar erzogen, die können wunderbar Geschichten erzählen. Menschen lachen und oh, ist schön, oh, wie gesegnet sind wir. Aber vom Worte Gottes, da kommt kein Fleisch rüber. Das, was gegeben wird, ist Cornflakes, was an die Menschen geschmissen wird. Ja, hier, ernähr dich. Könnt ihr euch, ich liebe Cornflakes, aber könnte ich mich von Cornflakes ernähren? Denkt ihr? Stellt euch vor, nächste Woche mache ich eine Kur, Cornflakes-Kur. Nächsten Sonntag predigt ihr jemand anders. Oder in zwei Wochen, dann bin ich weg, dann liege ich im Krankenhaus. Ja? So, wir müssen verstehen, wie bedeutend das Wort Gottes ist, dass es für uns die wahre Nahrung ist als Menschen Gottes. Und wir müssen das schätzen und wir müssen das auch unbedingt praktisch in der Weise ausleben, dass wir das Wort lesen. Und wenn ihr es noch könnt, ich merke das, für mich ist es auch schwer, das Wort Gottes auswendig lernen. So, 1. Korinther, Vers 2, Vers 16. 1. Korinther 2, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus, und er spricht hier nicht nur von sich, er spricht hier nicht nur von anderen Aposteln, er spricht von allen Christen, die Wiedergeburt erlebt haben. Er sagt, wir haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn. Und wir fragen uns, wie das? Das kann nur sein, weil Gott in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, ja, die Bibel richtig einzuordnen. Er gebraucht die Bibel für unsere Heiligung. Und wir sehen, wie bedeutend das ist. Hier möchte ich ein biblisches Beispiel oder eine biblische Illustration erzählen, die wir sehr, sehr gut kennen. Aber ich möchte das einfach weitererzählen, um das zu unterstreichen, was wir bis jetzt gehört haben. Markus 12, 24. Das ist der Vers, den ich lesen werde, aber Markus 12. Dort kommen die Sadduzäer, man kann sagen, dass man hat von ihnen damals auch gedacht, das war eine Gruppe der Spezialisten, die von sich dachten, dass sie das Wort Gottes richtig verstehen, einordnen können. Und dann kommen sie hier mit einer Geschichte an Jesus und wollen Jesus so ein bisschen fangen, ihn ein bisschen lächerlich machen. Ja, ihr erinnert euch mit dieser einen Frau, die einen Mann heiratet und den anderen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sagt Jesus, Jesus ist gnädig mit diesen Burschen. Und er sagt nur Folgendes zu diesen Menschen. Er hätte viel unfreundlicher sein können, aber er sagt zu ihnen, ihr irrt. Was meint ihr irrt? Was meint irren? Bitte? Ihr denkt verkehrt. Ja, ihr denkt falsch. Ihr irrt. Dass ihr nicht wisset von der Schrift, noch von der Kraft Gottes. Ha. Und das dürfen wir nicht verpassen, was Jesus hier macht, was er sagt zu diesen Sadduzäern. Er sagt, ihr wisset nichts von der Schrift, noch von der Kraft Gottes. Das gehört zusammen. Die Kraft Gottes ist in dem Wort Gottes. Wird uns das verständlich? Die Kraft Gottes ist in dem Wort Gottes. Ihr irrt darum, dass ihr nichts wisst von der Schrift noch von der Kraft Gottes. Lieben, was bedeutet das? Das bedeutet schlicht und einfach, wenn wir die Kraft Gottes erleben wollen in unserem Leben, was müssen wir tun? Das ist die Voraussetzung. Wir müssen das Wort Gottes lesen. Wir müssen dem Wort Gottes vertrauen. Wir müssen das Wort Gottes praktisch ausleben. Das bedeutet, die Kraft Gottes zu kennen. Heute kommen viele und sagen, oh, wir müssen den Dämon austreiben oder den Dämon austreiben. Andere sagen, oh, wir müssen Teufel binden. Ja? Das ist alles so dramatisch und spektakulär, aber das ist falsch. Das ist falsch. Sie wollen diesen Weg, den eigentlich uns Jesus Christus selbst zeigt, nicht einschlagen. Und der Weg ist, das Wort Gottes zu kennen, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes anzuwenden. Ja? Und daher haben wir diesen Irrtum, ja, dass manche kommen und sagen, wir müssen den Satan austreiben oder den Dämon austreiben, was weiß ich. Die Schrift, die Heilige Schrift, die Bibel reicht aus. Und wenn wir uns immer tiefer in das Wort Gottes hineinbegeben, dass wir es lesen, dass wir es auswendig lernen, desto mehr werden wir die Kraft Gottes auch in unserem Leben erfahren. Und hier haben wir auch ein sehr, sehr gutes Beispiel in Jesus Christus selbst. Wir erinnern uns bei der Versuchung in der Wüste, Matthäus 4. Ja, was Jesus da getan hat. Hat er gesagt, oh Satan, ich werde dich jetzt binden, ja, damit du mich nicht mehr versuchst. Und no, Jesus hat das gar nicht gemacht. Was hat er gesagt? Es steht geschrieben. Es steht geschrieben, immer wieder, ja, hinweisend auf das Wort Gottes. Er hat nicht irgendeine Formel gebraucht, sondern die Schrift zitiert, weil er ganz genau wusste, wo die Kraft Gottes ist, sodass er diesem Teufel, diesem Satan, diesem Feind widerstehen kann. Das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes aussprechen, wenn wir das Wort Gottes ausleben, wenn wir es glauben, auf dieses Wort unser Leben bauen, darin liegt unsere Genügsamkeit. Das ist, wie wir Gott tatsächlich gefallen. Und das ist es, warum Jesus seinerzeit auch gesagt hat, in Lukas 11, 28, er sagt, selig sind die, die das Wort Gottes hören und was? Und bewahren. Und bewahren meint, auf das Wort Gottes eingehen, diesem Wort glauben und ihr Leben auf diesem Wort bauen. Jesus sagt also ganz einfach in Lukas 11, 28, dass unsere Genügsamkeit als Menschen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen, darin liegt, das Wort Gottes zu hören und diesem Wort zu gehorchen. Ganz einfach. Ist das so in unserem Leben? Ich gucke mein Leben an und manchmal denke ich mir, oh, ich müsste eigentlich mehr wissen, was der und der Pastor gesagt hat oder der und der Lehrer gesagt hat, anstatt in das Wort Gottes hineinzugehen und zu sehen, was sagt eigentlich Gott dazu? Nicht, was der und der gesagt hat. Manchmal hilft das, aber wir müssen immer wieder, ich muss immer wieder zu dem Worte Gottes zurückgehen und mehr Gewicht drauf legen, das Wort zu lesen. Ihr Lieben, ich möchte hier unterbrechen. Ich habe ein bisschen die Zeit überzogen. Möge der Herr sein Wort an uns segnen. Amen.